Herzlich willkommen beim Jura Lifehack Nummer 7. Schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gut gestartet in die vorlesungsfreie Zeit, haben nicht zu viele Hausarbeiten vor der eigenen Nase, sondern können ein bisschen entspannen, sind wahrscheinlich schon mit den Klausuren rum. Insofern kann man sich fragen, warum eigentlich dieses Thema heute? Naja, irgendjemand aus Ihrem Kreis hatte sich das von mir gewünscht. Sie haben es, glaube ich, in der Überschrift schon gesehen. Wie ticken Korrekturen? Also eine Bemühung darum, mal ein bisschen Empathie zu zeigen für diejenigen, die ihre Klausuren da so lesen und die Frage, wie kann man vielleicht eine Klausur abliefern, die noch besser für die Korrektoren passt. Also vielleicht ein bisschen zu spät für dieses Semester, jedenfalls wenn Sie es jetzt gerade live sehen und nicht etwas verzögert. Und doch ist es ja so, dass dann bald die Klausur zurückkommt und Sie wollen daraus lernen und dann fragen Sie sich vielleicht, wie gehe ich eigentlich mit den Korrekturanmerkungen der Korrektorin meines Vertrauens um? Und vielleicht gelingt es mir dazu, Ihnen die eine oder andere kleine Hilfestellung zu geben. Wie immer bei den Lifehacks, ich habe ein bisschen was vorbereitet, was ich Ihnen erst einmal hier so reinspielen würde, von mir aus monologisch. Und dann schaue ich mir danach den Chat an und bin gespannt darauf, welche Fragen Sie vielleicht stellen, wo ich vielleicht auch das eine oder andere noch offen gelassen habe. Wie ticken Korrektorinnen und Korrektoren? Ich muss vielleicht am Anfang mal einen Disclaimer machen, denn klar unterhält man sich so in einer Rolle wie meiner auch mal mit anderen und fragt, wie die das machen und berichtet vielleicht von eigenen Erfahrungen. Trotzdem ist, wenn ich Ihnen jetzt so ein bisschen mal versuche, das aus meiner Warte jedenfalls zu erzählen, dann jegliche Verallgemeinerung ein bisschen ein Schließen von mir auf andere und wahrscheinlich ist dann doch die Korrekturpraxis etwas unterschiedlicher und heterogener, als ich mir das vorstellen kann. Insofern nehmen Sie es jetzt nicht 100% für bare Münze, jedenfalls ansonsten nur als Eindruck von meiner Seite und fragen Sie gerne auch nochmal andere, insbesondere vielleicht in Tutorien oder Arbeitsgemeinschaften, diejenigen, die Ihre Klausuren ganz konkret korrigieren. Also mit diesem Bias, das ich da mitbringe, würde ich vielleicht weiter noch als Vorbemerkung machen wollen? Man hört ganz viel Kritik regelmäßig darüber, wie juristische Klausuren korrigiert werden. Und ich glaube, die sollte sich jeder in meiner Rolle zu Herzen nehmen. Man kann nicht gut genug korrigieren. Und zugleich darf ich Ihnen sagen, manchmal fällt es auch schwer. Und Sie werden vielleicht auch gleich sehen, warum oder wo es dann vielleicht manchmal auch an dem Bemühen fehlt und wo jemand wie ich mir das nur vornehmen kann, besser zu korrigieren. Soweit ich das sehe, ist es jedenfalls so, selbst wenn mal Korrekturen nicht gut ankommen oder Sie sich darüber ärgern, was Ihnen da an den Rand geschrieben wurde oder dass da nur was geschlängelt wurde, ist meine Erfahrung eigentlich oder mein Eindruck, dass die Korrektorinnen und Korrektoren nicht inhärent böse sind, die wollen auch Ihnen nicht übel, eigentlich sogar andersrum. Es ist für Korrektorinnen und Korrektoren eigentlich leichter, gute Noten zu vergeben. Zum einen, weil bei einer guten Klausur, die ich gut finde, da läuft es ganz locker flockig vom Hocker runter. Da bin ich relativ schnell durch, diese Klausur zu lesen, weil ich innerlich nur nicken muss und nur abhaken muss. Aber selbst wenn ich eigentlich eine Klausur nicht ganz so gut finde, wäre es für mich als Korrektor eigentlich einfacher, eine gute Note zu geben. Warum ist das so? Naja, ich mache mir halt die Studierenden an der Stelle ein Stück weit zu Freunden, weil sie begeistert sind vielleicht von mir als Korrektor. So eine gute Note, das ist wahrscheinlich auch ein guter Korrektor gewesen, der ihnen das drunter gepinselt hat. Ein bisschen fühle ich mich verpflichtet, hören Sie heraus, das etwas anders oder kritischer zu handhaben. Warum? Weil mein Eindruck ist, dass ich, wenn ich allzu arglos und unkritisch eine Klausur korrigiere und allzu freundliche Noten vergebe, dass ich dann so ein bisschen der Zukunft das Problem in die Schuhe schiebe. Also, ich bin vielleicht im dritten, vierten Semester des Jurastudiums unterwegs und ich möchte nicht keine überzogenen Anforderungen stellen und denke mir, ja, da kann ich eigentlich mit den zweistelligen Punkten locker um mich werfen oder kann auch Leute, wo man übers Bestehen diskutieren könnte, die kann ich mal über die 3-4-Punkte-Grenze ziehen. Das kann ich machen, ist für mich eigentlich relativ bequem. Das Problem ist dasjenige, dass dann natürlich auf der Seite von Ihnen, die Sie diese Klausuren stellen, die schreiben, wahrscheinlich auch so als ba Botschaft ankommt. Das hat eigentlich ganz gut gepasst mit dieser Klausur. Da muss ich nicht mehr so viel tun. Klar, ein, zwei Punkte habe ich hier und da mal liegen lassen, aber im Großen und Ganzen passt das. Das bedeutet, es wird kein Warnsignal von so einer Klausur ausgesendet. Das muss ja auch nicht das einzige Signal sein, was davon ausgeht, aber es kann ja wirklich sein, dass es Ihnen in diesem oder jenem Fall auch mal nicht so gut gelungen ist. Und dann empfinde ich es jedenfalls als meine Verantwortung als Korrektor, Ihnen das so höflich, aber auch so deutlich wie möglich tatsächlich auch zu sagen. Ich mache mir das schwer, die Leute hassen mich ein bisschen dafür, wenn ich hart korrigiere. Und ganz ehrlich, also meine BSP-Studierenden wissen das, ich korrigiere auch nicht jede Klausur gleich hart. Bei Themen, die so eher am Rand liegen, bin ich natürlich schon auch selbst großzügiger. Und nicht jeder ist vielleicht dann aber in den Zentralklausuren zum Schuld- und Sachenrecht so gefühlt hart, wie ich korrigiere. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, aus der Warte eines Korrektors hat man sich die Sache damit nicht einfach gemacht, sondern man ist eher den schweren Weg gegangen. Und damit möchte ich dafür werben, dass Sie versuchen, irgendwie mit Fassung das anzunehmen, wenn Ihnen mal Kritik am Rand einer Klausur begegnet und sich zu überlegen, vielleicht sogar nicht mir gegenüber, aber den anderen Korrektorinnen und Korrektoren auf der Welt gegenüber, ein kurzer Moment des Dankes, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, Sie zu kritisieren. Und dann natürlich das Bemühen, das zu verstehen, was er oder sie damit gemeint hat. Das gilt erst recht, wenn es mal ganz böse Vorwürfe gibt, ja. Also stellen Sie sich vor, da hat jemand in einer Hausarbeit oder einer Seminararbeit einen Täuschungsversuch begangen und Sie finden sich auf einmal oder ein Kommilitone findet sich auf einmal mit 0 Punkten wieder. Auch da ist es sogar streng genommen so, dass ein Korrektor sich nur Arbeit und Mühe aufhalst, wenn er eine so harte Note, vielleicht auch so eine harte Sanktion einmal für eine schlechte Benotung ausspricht. Im Zweifel, die Person, die diese Arbeit geschrieben hat, wird sie nochmal schreiben. Das heißt, ich habe die Arbeit ein zweites Mal, dass ich eine zweite Arbeit betreuen und lesen muss. Ich muss mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber auseinandersetzen, ob man das wirklich als Täuschungsversuch werten möchte. Ich muss das dann im Zweifel vertreten. Dann kommt jemand und geht den Rechtsweg, was sein oder ihr gutes Recht wäre. Das sind alles Probleme, die man sich vom Hals schafft, indem man irgendwie so eine knappe bestandene Note raushaut. Und das gilt eben in besonderer Weise für die ganz schlechten Noten. Es gilt aber natürlich auch für bessere Noten. Es ist immer einfacher für mich als Korrektor großzügig sein und zu sagen, naja, die Leute werden im Examen schon aufwachen. Aber dann ist es ein böses Erwachen im Staatsexamen. Und ich jedenfalls sehe es als meine Verantwortung, Sie nicht im Staatsexamen böse erwachen zu lassen, sondern vorher bereits eine leistungsgerechte Benotung unter die Klausur hinzuschreiben. Idealerweise natürlich gespickt mit Anmerkungen, die konstruktiv sind, wie Sie das besser machen können. Wie komme ich jetzt dahin? Wie sieht das für mich als Korrektor aus, wenn ich so eine Klausur vor mir liegen habe? Von allen Korrektoren, von denen ich gehört habe, glaube ich, kann ich sagen, die allermeisten haben Zeitnot. Das ist suboptimal. Zeit sollte man nicht haben, sondern man sollte Ruhe haben in der Situation, wo man eine Klausur korrigiert. Trotzdem ist es faktisch so, dass diese Klausuren schlecht bezahlt werden. Im besseren Fall haben Sie vielleicht sogar jemanden, der wie ich als Dozent fest angestellt ist. Der sollte natürlich Zeit genug haben. Trotzdem, ich merke das von mir selbst, wenn man zum Beispiel das Bemühen hat, dann keine Korrekturassistentinnen und Assistenten darauf anzusetzen, das sogar noch selbst zu machen, dann muss man schon sehen, wo man die Zeit herbekommt. Das rechtfertigt überhaupt nicht, eine Klausur irgendwie lax zu korrigieren. Aber wenn Ihre Frage da an mich war, wie kann ich mich in so einen Korrektor reinverlesen, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, das am Anfang mal zu verstehen, dass das jemand ist, der auch noch ein Leben nach der Klausur hat und der sich natürlich freut, wenn dieser Klausurstapel vor ihm oder ihr möglichst schnell abschmilzt. Das bedeutet auch, ich freue mich, ich habe es eingangs sogar schon angedeutet, wenn ich so eine Klausur schnell lesen kann. Und das gelingt insbesondere bei guten Klausuren. Das schlägt eigentlich nochmal in die gleiche Kerbe. Wenn ich eine Klausur habe, wo ich 17, 18 Punkte drunter schreiben kann, was schon ab und an vorkommt, und ich fände, es sollte innerhalb des Machbaren sein für Sie als Studierende und sollte von mir auch eine Note sein, die ich auch mal bereit bin zu vergeben, dann ist das eigentlich die beste Klausur für mich. Denn wie schon gesagt, die muss ich einfach nur runterlesen und da muss ich mir keine Gedanken darüber machen, wie das eine oder andere gemeint ist. Wer schreibt nur schon eine 17, 18 Punkte Klausur? Das können Sie in den seltensten Fällen von sich selbst erwarten. Das bedeutet, jeder von uns Das ging mir damals nicht anders, macht Fehler, und das ist auch völlig normal und völlig richtig so. Zugleich ist es so, dass Sie vielleicht mit Ihren Fehlern noch nicht mit der Tür ins Haus fallen sollten. Das heißt, es ist besonders wichtig, das sagt Ihnen, glaube ich, auch jeder, der über dieses Thema spricht, dass Sie einen soliden und sauberen, guten ersten Eindruck machen. Denn dieser erste Eindruck, wie es auch sonst im Leben ist, der prägt mal das Bild. Klar komme ich von dem wieder runter. Also wenn ich in den ersten zwei, drei Seiten von dem Kandidaten einen guten Eindruck gewonnen habe und dann später kommt irgendein Kapitalfehler, dann kann ich das korrigieren. Andersrum ist es auch so, wenn auf den ersten zwei Seiten irgendwas dramatisch falsch gegangen ist, dann kann man sich schon wieder ranarbeiten. Trotzdem sollten Sie sich bemühen, methodisch sauber in die Klausur einzusteigen. Und nicht nur wegen des ersten Eindrucks, sondern auch deswegen, weil Sie damit die Weichen richtig stellen für das, was Sie nachher machen. Das bedeutet, Sie wollen in Ihrer Klausur, um der Korrektorin und dem Korrektor eine saubere Klausur hinzulegen, wollen Sie vor allen Dingen typische Fehler vermeiden. Und was sind typische Fehler? Das mögen Sie an anderer Stelle schon von mir mal gehört haben, aber es ist wichtig, deswegen mute ich Ihnen zu, das an der Stelle nochmal zu hören. Erster Punkt, lesen Sie die Fallfrage. Und die Fallfrage hat häufig nicht nur eine Facette, sondern mehrere Facetten. Und da sollten Sie sich wirklich fest angewöhnen, die Prüfungsreihenfolge genauso wie eine Fallfrage zu machen. Es sind ganz, ganz wenige Sonderfälle, wo eine Klausurerstellerin mal nicht darauf geachtet hat. Aber das ist absoluter Usus, dass man bei mehreren Teilfragen sie bereits in der Fallfrage schon in der Reihenfolge anordnet, wie sie nachher abgeprüft werden sollen. Dann gilt es, aus der Fallfrage, manchmal in Kombination mit dem, was vorher im Sachverhalt berichtet wurde, die Anspruchsziele zu erkennen. Das bedeutet, zu erkennen, ob da jemand, das ist bei uns aktuell im Schuldrecht immer das häufigste Thema, Schadensersatz möchte oder Rückerstattung zum Beispiel eines Kaufpreises haben möchte. Also bin ich eher im Rücktrittsbereich oder bin ich eher im Schadensersatzbereich oder möchte ich Herausgabe eines Gegenstands oder möchte ich Kaufpreiszahlung. Das sind unterschiedliche Anspruchsziele. Klar, die können sich auch mal überlagern, da kann mal Bereicherungsrecht mit da drin sein. Aber das ist ganz wichtig, da nicht abzuirren. Sonst übernehmen Sie die Aufgabenstellung falls aus dem Sachverhalt und dann kann Ihre Klausur nur in die Irre gehen. Das hat man leider manchmal, dass Klausuren wunderschöne Ausführungen haben, aber sie sind gewissermaßen nicht vertretbar aus dem Sachverhalt in die Frage mit hineinzulesen. Damit kann man sie nicht positiv bewerten. Wenn Sie das Anspruchsziel erkannt haben, nächster Schritt, klar, die Anspruchsgrundlage zu identifizieren. Und das ist wirklich, kann man nicht häufig genug sagen, ein neuralgischer Punkt. Und weil ich das bei uns an der BSP erlebe, dass da immer wieder auch in den jüngeren Semestern mit voller Berechtigung gefragt wird, ja, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich rauszulesen aus dem Sachverhalt, aus diesem Begehren, welche Anspruchsgrundlage da gewollt ist? Habe ich mir überlegt, wie würde ich das an Ihrer Stelle machen? Und ein Tipp, den ich jetzt mal hier für diesen Lifehack mir vorgenommen habe, mit Ihnen zu teilen und wo ich denke, den könnten Sie mal ausprobieren, ist, wenn Sie nicht sowieso schon mit traumwandlerischer Sicherheit zwischen den einzelnen Anspruchsgrundlagen hin und her zu tanzen, versuchen Sie doch mal in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen Anspruchsgrundlagen zu erklären. Wie kann man eine Anspruchsgrundlage erklären? Naja, versuchen Sie mal mit ein paar dürren Worten zu erläutern, warum Sie glauben, warum es diesen 433 Absatz 2 gibt, warum es diesen 985 BGB gibt, warum es den 346 Absatz 1 gibt. Dann kommen Sie beim 985 dazu, dass Sie sagen, ja, das Eigentum ist ein absolut geschütztes Recht. Das richtet sich gegen alle, deswegen, dann geht es in 903 BGB darum, andere von der Nutzung eines Gegenstandes auszuschließen und ihn unter den eigenen Fittiche zu haben. Und deswegen muss es immer eine Möglichkeit geben, für mich als Eigentümer den Besitz zu mir selbst zurückzuführen. Das ist gewissermaßen die Daseinsberechtigung des 985. Und wenn Sie jetzt die einzelnen Tatbestandsmerkmale erklären wollen, haben Sie damit eigentlich schon Eigentum und Besitz erklärt. Dann brauchen Sie nur noch das kein Recht zum Besitz und das könnten Sie zum Beispiel so erklären, dass Sie sagen, naja, es muss mir als Eigentümer schon auch erlaubt sein, und es ist auch als Bestandteil des 903 mir erlaubt, diesen Gegenstand temporär mal anderen zur Verfügung zu stellen, ihn zum Beispiel zu vermieten. Und wenn ich ihn vermiete, dann bedeutet es, ich schließe einen schuldrechtlichen Vertrag, es gibt auch dingliche Rechte wie zum Beispiel Nießbrauch, aber das mal beiseite gelassen, mit dem ich jemandem anders ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht an der Sache einräume. Und wenn ich ihm so ein Nutzungsrecht eingeräumt habe, dann sperrt das natürlich irgendwie meinen Herausgabeanspruch aus dem Eigentum, weil ich mich selbst ja für eine gewisse Zeit lang des an sich dem Eigentümer zugeordneten Nutzungsrechts begeben habe. Damit haben Sie die Tatbestandsvoraussetzung des 985 erklärt. Und jetzt machen Sie das mal mit allen anderen Anspruchsgrundlagen, die Sie da draußen so kennen, bis hin zum 1004 Absatz 1 Satz 1 und 2 im Sachenrecht. Ich glaube, dann verstehen Sie besser, warum der Gesetzgeber diese Paragraphen reingeschrieben hat, und Sie verstehen besser, in welchen Situationen diese Paragraphen eine Rolle spielen und wo nicht. Und das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt am Beginn der Prüfung, auch mit Blick auf die Korrektorin, die jetzt ihre erste Seite aufschlägt und die sieht, wie jetzt losgeprüft wird. Natürlich machen Sie einen ganz großartigen ersten Eindruck, wenn da die Anspruchsgrundlage stimmt und schon der erste Obersatz passt. Dann ist der Rest fast schon nur noch mechanisch. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Also das bis hierhin mit dem Anspruchsziel identifizieren, Anspruchsgrundlagen finden, das ist so wichtig. Aber dann geht es vor allen Dingen darum, dass Sie das Gesetz runterprüfen. Und das ist einfacher als gedacht. Man denkt sich immer, oh, im Staatsexamen, da werden so schwierige Sachen kommen und da muss ich so viel Rechtsprechung auswendig lernen. Und ja, der BGH hat mal irgendwelche Institute erfunden, die als solche nicht im Gesetz drinstehen. Das ist der absolute Ausnahmefall. Das absolut Standardding, was nicht nur zum Bestehen, sondern auch für die zweistelligen Punktzahlen sogar im Examen reicht, ist, dass Sie die Standardanspruchsgrundlagen sorgfältig runterprüfen können. Das bedeutet auch, dass Sie da ein gewisses Training drin haben sollten. Das bedeutet, dass Sie die klassischen Anspruchsvoraussetzungen vielleicht ein Stück weit auch auswendig lernen sollten. Ja? Also wichtiger noch als Meinungsstreitigkeiten auswendig zu können, wäre, dass Sie die Standard Anspruchsgrundlagen mit ihren Standardvoraussetzungen vielleicht auf einer Karteikarte mal gelernt haben, vor allen Dingen aber auch, dass Sie das aus dem Gesetz ableiten können. Was kann Ihnen da passieren? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ich neulich in einer Klausur gelesen habe. Da hat jemand einen Rücktritt geprüft, 346 als Anspruchsgrundlage. Ist natürlich auch klar, nicht wahr? Kein Anspruch auf Rücktritt, sondern ein Anspruch auf Rückerstattung nach Rücktritt. Das wäre auch so ein schlechter erster Eindruck, den Sie machen könnten. Also Rücktritt, da wissen Sie am Anfang, erste Voraussetzung, 323. Überlegen Sie sich vielleicht selbst, wenn Sie das jetzt nicht live, sondern in der Wiederholung hören, könnten Sie sogar mal kurz das Video anhalten, sich überlegen, was ist die erste Voraussetzung eines Rückerstattungsanspruchs nach Rücktritt? Nahezu sklavisch, sagen Sie. Gegenseitiger Vertrag, nichts anderes. Da brauchen Sie inzwischen auch nicht mehr ins Gesetz reinzuschauen. Aber Sie sollten wissen, woher das aus dem Gesetz kommt. Was ich dann neulich jetzt zum Beispiel gelesen habe, ist gegenseitiges Schuldverhältnis bei 323 BGB, erster Prüfungspunkt. Das ist falsch und das macht einen schlechten Eindruck, weil es so nicht im Gesetz drinsteht. Das klingt irgendwie entfernt vom Gesetz auswendig gelernt. Es macht natürlich in den allermeisten Fällen keinen Unterschied, aber das Schuldverhältnis gehört gewissermaßen gedanklich zu 280. Da steht von einem Schuldverhältnis, ist vom Schuldverhältnis die Rede, und im 323 ist viel spezieller von einem gegenseitigen Vertrag die Rede. Also prüfen Sie auch nicht gegenseitiges Schuldverhältnis, sondern prüfen Sie gegenseitigen Vertrag. Und diese Fähigkeit, die gewinnen Sie, indem Sie immer wieder Fälle üben und indem Sie sich einmal mit dem Gesetz in der Hand ein Prüfungsschema sauber einprägen. Das ist kein Beinbruch in den ersten Semestern, aber es sind so Kleinigkeiten. Und das, weil das jetzt ja auch der Fokus dieser Veranstaltung sein soll, ist etwas, was Korrektoren sofort auffällt. Die Korrektoren, die sind natürlich noch viel länger im Geschäft. Die sind nicht schlauer als Sie, sondern die machen das Ding einfach noch viel länger. Und die haben schon viele Klausuren korrigiert. Und die wissen natürlich auswendig, dass bei 323 vom gegenseitigen Vertrag die Rede ist. Und das stößt ihnen deswegen auf. Und diese Punkte wollen sie mitnehmen und nicht am Rande liegen lassen. Nur eines von vielen kleinen Beispielen. Ja, vielleicht noch ein schwieriges Beispiel, das ich mir notiert habe. Da macht jemand eine AGB-Prüfung beim Vertreten müssen. Ein Haftungsausschluss, der in einer Klausur drin war, der wird beim Vertreten müssen eingehängt. Also an sich muss X diese Pflichtverletzung vertreten. Womöglich ergibt sich aber ein anderes aus Paragraph so und so der AGB, die hier reinzuprüfen sind, die Haftung der X ausschließen. Schwierig, ja. Da gibt es nicht so glasklar eine Vorschrift im Gesetz, die wie beim 323 oder im gegenseitigen Vertrag sagt, dass Haftungsausschlüsse normalerweise nicht beim Vertreten müssen zu prüfen sind. Sondern das sagt Ihnen tatsächlich dann die Falltrainingserfahrung, dass das wohl eher eine Art Haftungsausschluss am Ende ist. Das gibt keinen großen Punktabzug, aber es ist auch ein lässlicher Fehler, den man unterwegs mitnimmt, und der daran liegt, dass man Haftungsausschlüsse in Fallprüfungen nicht häufig genug gesehen hat. Also auch da wäre gewissermaßen, läge eine kleine Tretmine, auf die Sie tappen können, aber die Sie eigentlich relativ einfach durch Fallpraxis vermeiden können. Wie gesagt, Korrektorinnen und Korrektoren lieben es, wenn sie einfach nur am Gesetz runterprüfen und dann die Probleme, die sie aus dem Sachverhalt so aufsammeln, an der richtigen Stelle einhängen. Ich weiß, das klingt einfacher als gesagt, aber bemühen kann man sich, glaube ich, schon. Was dann wichtig ist für Korrektoren, das gilt besonders auch nochmal für die ersten Seiten einer Klausur, ist, dass sie gute Schwerpunkte setzen. Insbesondere, wenn sie es auf die höheren Punktekategorien abgesehen haben, dann ist es ganz wichtig für Sie, dass Sie, die Zeit ist nicht nur beim Korrektor knapp, sondern auch bei Ihnen in der Klausur knapp, dass Sie die so aufteilen, dass Sie dort viel Zeit verwenden und auch viel schreiben zu den Problemen, wo der Sachverhalt andeutet, dass das hier echt eine schwierige Nummer ist. Und bei den Dingen, die unproblematisch sind, dass Sie das super schnell abhandeln. Das kennen Sie auch schon, habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, aber es passt hier rein, deswegen wiederhole ich es nochmal. Klassischer Fehler wäre im zweiten, dritten, vierten Semester, weil man das inzwischen mit dem Vertragsschluss so gut kann, direkt am Anfang einer Klausur, wo man zum Beispiel einen Schadensersatzanspruch aus 280 prüft, erster Punkt Schuldverhältnis, das sagt man, ein Schuldverhältnis könnte in einem Kaufvertrag liegen. Ein Kaufvertrag setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus, Angebot und Annahme. Eine Annahme könnte X abgegeben haben, als sie am so und so das und das gemacht hat. Das ist aber nur eine Invitatio und so weiter. Diese Leier kennen Sie aus dem ersten Semester und es ist wichtig, dass Sie sich in späteren Semestern darüber hinaus entwickeln. Klar, es kann auch weiterhin Fälle geben, wo das mit der Invitatio und der Rechtsbindungswillen einer Willenserklärung, wo das ein Problem ist, dann dürfen Sie es auch in späteren Semestern weiter problematisieren und dürfen auch in späteren Semestern bereits beim Vertragsschluss sehr genau hinschauen und da vielleicht mal eine Seite dazu schreiben. Aber es wird selten in den späteren Semestern und im Examen. Die ersten Semesterprobleme, die reihen sich ein, die treten etwas in den Hintergrund, es gibt andere neue Probleme. Und in der Regel wird es in späteren Semestern bei Ihnen so sein, dass da schon bei Rücktritt oder Schadensersatz ein Vertrag am Anfang zu prüfen ist, das völlig unproblematisch, etwa beim Sachverhalt drin steht, X und E haben, oder X hat am so und so vielten bei Y den und den Gegenstand gekauft, Punkt. Wenn das da steht und nichts ist irgendwie an der Willensbildung problematisch oder an der Akzeptanz dieses Angebots, dann bitte keinen Gutachtensstil. Nicht dafür sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen erforderlich, sondern nur ein feststellender Satz, nämlich: Am so und so vielten haben X und Y einen Kaufvertrag über den und den Gegenstand zum Preis von so und so abgeschlossen. Punkt. Ist das aber doch kein Gutachtenstil? Nein, ist es nicht. Kennen Sie aber auch schon. Sie dürfen und sollen an den unproblematischen Stellen Ihrer Klausur bitte Feststellungsstil verwenden. Feststellungsstil bedeutet keine Begründung. Einfach nur feststellen, sagen, dass es so ist. Ist das artgerecht? Ja, das ist sehr wohl richtig. Und zwar deswegen, weil Sie damit der Korrektorin zeigen, Sie wissen, dass das kein Schwerpunkt ist. Ich verstehe das Bemühen, gerade am Anfang einer Klausur sorgfältig sein zu wollen und auch das dem Korrektor zeigen zu wollen. Und zugleich, das ist etwas, was Sie sich verkneifen müssen. Das gibt es manchmal. So wie Sie sich zum Beispiel im zweiten Examen, falls einer von Ihnen schon so weit ist, verkneifen müssen, Gutachtenstil zu machen, also hinten immer das Ergebnis ranzusetzen, sondern im zweiten Examen brauchen Sie Urteilsstil. Da kommt erst das Ergebnis und dann die Begründung und dann kein Schlusssatz mehr. So müssen Sie sich bitte im ersten Examen verkneifen, auf den ersten Seiten Ihrer Klausur super ausführlich sein zu wollen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass das bereits beim Vertragsschluss ein Problem gibt. Und warum reagieren Korrektoren da so allergisch? Weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Leute, das kann ja richtig sein, der Sache nach richtig sein, das, was sie da ausbreiten auf zwei Seiten zum Vertragsschluss. Aber sie haben die Erfahrung gemacht, dass Leute, die so ausführlich am Anfang über einen eigentlich unproblematischen Vertragsschluss schreiben, dass diese Kandidatinnen und Kandidaten später keine Zeit mehr haben, sich genügend den eigentlichen Problemen zu widmen. Und damit kommt am Anfang ein sehr schlechtes Bias rein beim Korrektor, muss man einfach so sagen. Man möchte sogar sagen, es sind Leute, die häufig auch besonders schön schreiben. Auch das will ich gar nicht verreißen. Schrift ist schon auch irgendwie wichtig, leserliche Schrift. Aber wer gewissermaßen ersichtlich auf den ersten drei Seiten mit einer ausführlichen Elaborat über den Vertragsschluss einen Schönschreibpreis gewinnen möchte, Der wird nachher nicht mehr genügend Zeit haben für die weiteren Probleme. Er wird sie vielleicht sogar gar nicht finden. Und das, dieses Bias des Korrektors, das wollen Sie bitte unbedingt vermeiden. Damit sind Sie dann aber eigentlich auch auf einem guten Gleis. Also wenn Sie dann mechanisch runterprüfen Ihre Anspruchsgrundlagen und idealerweise noch dort reingliedern und tiefer und ausführlicher werden, wo Sie aus dem Sachverhalt raus destillieren, dass dort die richtigen Probleme sind, kann Ihnen fast schon nichts mehr schiefgehen. Was ist aber vielleicht daneben noch so als übergeordnetes Layer wichtig, um eine gute Note zu bekommen? Ein wichtiger Punkt scheint mir noch zu sein, dass Sie mal sich bemühen, ein bisschen auf Ihre Sprache zu achten. Idealerweise ist es eine Frage, die Sie sich schon gestellt haben sollten, bevor Sie das Jurastudium begonnen haben, denn wir Juristinnen und Juristen sind Schreiber und Sprecher. Wir arbeiten den ganzen Tag mit Sprache, deswegen ist es schön, wenn das, was da rauskommt, verständlich ist und irgendwie auch so eine inhärente sprachliche Ästhetik hat, wenn das treffende Begriffe sind. Das ist irgendwie jetzt sehr abstrakt, wie ich Ihnen das sage, deswegen gebe ich Ihnen mal ein paar Beispiele aus meiner Klausurkorrekturpraxis. Da schreibt jemand: In dem defekten Motor liegt ein Sachmangel. Ja, schauen Sie mal rein in den Motor. Liegt da ein Sachmangel herum? Natürlich nicht. Das ist sprachlich unpräzise. Wie müsste es besser heißen, können Sie sich fragen. Das ist schon eigentlich der Ergebnissatz. Sie können das einerseits natürlich bei 434 Absatz 2 und 3 noch näher aufbohren, aber dann würden Sie etwas sagen, der Defekt des Motors zum Beispiel stellt einen Sachmangel dar. Das ist ein sprachlicher Unterschied. In dem Motor liegt nicht, da drin liegt kein Sachmangel, sondern der Defekt als solcher, der stellt den Sachmangel dar. Wahrscheinlich gibt es auch noch schönere Formulierungen als die, die ich jetzt hier aus dem Stegreif heraus gewählt habe. Es ist auch nichts, wo Sie einen ganzen Punkt verlieren, aber es ist einfach unpräzise und in der Regel, wer so schreibt, schreibt noch andere Sachen. Was habe ich noch an Beispielen mir mitgenommen? Da schreibt jemand davon, dass eine Frist gestellt wird. X hat der Y eine dreiwöchige Frist zur Nacherfüllung gestellt. Fristen stellt man nicht, sondern man setzt sie. Es ist also natürlich verständlich, was die Bearbeiterin da von mir will. Trotzdem, es ist sprachlich unzureichend. Es kostet sie so ein paar Mikropunkte. Oder es ist die Rede von einer Frist der Nacherfüllung, die da gestellt oder gesetzt werden soll. Es gibt aber keine Frist der Nacherfüllung, weil die Nacherfüllung nicht Eigentümerin oder was einer Frist ist, sondern es gibt eine Frist für die Nacherfüllung. Oder weiteres Beispiel, eine Inhaltskontrolle wird vielleicht vorgenommen, aber sie wird nicht abgehalten. Abgehalten wird, ja, ich weiß nicht, was hält man ab? Eine Veranstaltung vielleicht? Einen Parteitag hält man vielleicht ab? Keine Ahnung. Ich ahne, dass Sie sich denken, mein Gott, den Fries will man aber nicht als Korrektor in der Klausur haben. Weil der schon sehr kleinkariert ist. Ja, ich habe Ihnen jetzt mal das Kleinkarierteste vorgetragen. Ich sage Ihnen beruhigend zugleich dazu, solche Beispiele führen eben auch in der Summe, die ich Ihnen jetzt gerade vorgetragen habe, weiß ich nicht, ob die dafür zu einem Punkt Abzug führen. Es ist aber unpräzise und es wird in der Regel kommt so ein Fehler nicht allein und der führt am Ende des Tages dazu, dass man manche Passagen tatsächlich als Korrektor auch gar nicht verstehen kann. Und während diese kleinen sprachlichen Ungenauigkeiten, die ich Ihnen jetzt gerade berichtet habe, eher so noch für mich verständlich sind, was da eigentlich gewollt ist, gibt es dann aber andere Passagen, wo ich echt lange darüber nachdenken muss, was da wohl gemeint ist. Und selbst wenn ich es mir dann erschließen kann, dann frage ich mich, ist es meine Aufgabe als Korrektor, hier die günstigste Auslegung zu wählen, dessen, was vielleicht gemeint sein könnte, oder ist vielleicht auch etwas anderes gemeint gewesen? Und das ist spätestens der Punkt, wo sprachlich unpräzise Formulierung dann irgendwann dazu führt, dass tatsächlich auch mal mehrere Punkte abhanden kommen. Versuchen Sie, sich selbst mal zu kontrollieren. Für manche von Ihnen mag das gar kein Thema sein, aber für viele von Ihnen könnte es vielleicht ein Thema sein. Geben Sie das, was Sie da geschrieben haben, einfach mal einer Nichtjuristin aus Ihrer WG zu lesen, fragen, ob die grundsätzlich verstehen kann, wovon Sie da sprechen. Oder spielen Sie es mal bei ChatGPT rein und erbitten Sie Hinweise für eine glattere oder verständlichere Sprache, dann werden Sie schon sehen, was Sie machen können. Ich glaube, das ist natürlich ein sehr, sehr sehr, sehr fortschrittlicher Punkt. Ja, sie müssen vielleicht sich vorrangig um andere Schwierigkeiten konzentrieren. Aber es gibt manchmal Studierende, die sagen, ich möchte auch wirklich wissen, wie ich die Gunst meiner Korrektorin für die ganz hohen Punktekategorien gewinnen kann. Und da kann ich Ihnen sagen, spielt einfach faktisch, ob Sie es mögen oder nicht, ob Sie die Korrektoren für kleinkariert halten oder nicht, Sprache eine extrem große Rolle. Das ist letztlich, macht das einen ganz großen Sympathiefaktor aus, denn es soll verständlich sein, es soll sauber runtergeschrieben sein. Die Leute, die ihre Korrektur machen, die fragen sich am Ende des Tages auch, ist das jemand, den ich als Anwaltskollegen oder vielleicht als Richterkollegen oder jemanden in der Justiz sehen möchte, der möchte ich, dass die Urteile, die gewissermaßen im Namen des Volkes auch für mich geschrieben werden, dass die in dieser Sprache geschrieben werden, oder sind da andere besser dafür geeignet? Das ist so ein bisschen das Kalkül, das dahinter steht. Also nicht irgendwie eine Sprachen für sprachliche Unzulänglichkeit. Nur damit ich das hier nicht in den falschen Hals kommt. Es ist sicherlich auch, also aus meiner Erfahrung jedenfalls, kein Thema von Muttersprachler oder nicht. Klar, tut sich ein Nicht-Muttersprachler jetzt im Deutschen schwerer, aber das ist nicht die Frage, wie man andere Sprachen lernt. Also es ist nicht so, dass dieses ungute Bias, das ich gerade beschrieben habe, sich auf Nicht-Muttersprachler stürzen würde. Bei denen ist das Bias aus meiner Sicht eher positiv, dass man anerkennt, wenn ich also jetzt lesen würde, da ist jemand wahrscheinlich mit einer anderen Sprache groß geworden, dann wäre mein Bias extrem positiv, dass diese Person es geschafft hat, bis zu einem Jura-Examen in einer solchen sprachintensiven Branche sich vorzuarbeiten. Darum geht's nicht. Also heißt aber andersrum, wenn Deutsch Ihre Muttersprache ist, haken Sie dieses Thema nicht vorzeitig ab, weil Sie sagen, ach ja, seit Kindesbeinen spreche ich Deutsch. Nein, manche sprechen Deutsch und schreiben Deutsch so und andere schreiben so. Und wenn Sprache Ihr Beruf ist, dann sollten Sie echt da auf Perfektion gehen. Ja, was noch? Zwei kleine Punkte. Ja, der eine groß, der andere etwas kleiner. Der größere ist eben auch schon kurz angeklungen. Bitte bemühen sich darum, nachvollziehbar zu strukturieren. Wenn Schwerpunktsetzung ein ganz wichtiger Punkt bei der Qualität einer Klausur ist, dann sollte das kennen Sie aus Hausarbeiten, idealerweise auch in der Strukturierung Ihrer Klausur Ausdruck finden. Es kommt dann immer die Folgefrage, ja, wie mache ich das? Mit kleinen Gliederungsziffern, die ich da vorschreibe, soll ich auch einen Absatz machen? Soll ich am Ende eine Überschrift machen? Also ich sage Ihnen mal, ich habe Überschriften gemacht und ich habe diese Überschriften sogar mit dem Lineal unterstrichen. Und ich habe vor diesen Überschriften jeweils eine Zeile freigehalten, weil ich für mich den Eindruck hatte, das macht meine Struktur gut erkennbar und das freut den Korrektor. Deswegen habe ich es so gemacht. Ich scheue mich zugleich davor, das zu verallgemeinern, weil ich schon bei uns an der BSP, und es wird erst recht heterogener sein an anderen Fakultäten, Leute kenne, die sagen, nee, macht um Gottes Willen keine Überschriften. Und dann beginnt irgendwo die Suche danach, Hilfe, Professor X hat das gesagt, Professorin Y wünscht sich das. Da würde ich persönlich jetzt das niemandem ungut ankreiden, wenn er keine Überschriften macht. Da müssten Sie sich einfach Ihren eigenen Stil entwickeln und sich einfach mal selbst fragen, was wäre für Sie gut, wenn Sie so eine Arbeit lesen würden. Alles in einem Rutsch durchschreiben, ohne irgendeine erkennbare Gliederung, ist wahrscheinlich keine zielführende Strategie. Versuchen Sie es mal mit den Überschriften, vielleicht sogar mit den lineal unterstrichenen Überschriften. Für mich ist es auch, ja, sieht aus wie eine aufgeräumte Klausur. Ist vielleicht auch für die Klausurschreiberin ein bisschen innerliche Klarheit, die ich dann gewinne, wenn ich auch mir ganz klar bin, das ist die Überschrift, unter der ich jetzt den nächsten Absatz verfasse. Versteht sich von selbst. Bitte schreiben Sie leserlich. Das heißt nicht unbedingt Sonntagsschrift, aber lesen, verstehen sollte man es schon können. Sie werden vielleicht manchmal in Klausuren während des Studiums nicht lesbar am Rand finden. Im Examen werden Sie es nicht mehr finden. Aber nicht, weil Sie deswegen besser geschrieben hätten im Examen, sondern weil man sich davor zurückscheut. Nachher sagt ein Gericht bei einer Prüfungsanfechtung, es wäre doch leserlich gewesen. Und dann ist gewissermaßen diese Randkorrektur nicht juristisch haltbar. Also schreibt man das als Korrektor eher nur im Ausnahmefall dran. Das heißt, das ist ein Punkt, den Sie vielleicht nicht kritisiert bekommen, um den Sie sich selbst kümmern müssen. Fragen Sie auch da wieder Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, könnt ihr das lesen, was ich da schreibe? Und wenn die sagen, schwierig, dann versuchen Sie, Ihre Handschrift zu verbessern. Ich weiß, schöner wäre es, wenn wir das tippen könnten. Wir an der BSP fangen auch damit schon an, während des Studiums jedenfalls einzelne Aufsichtsarbeiten mit dem Rechner zu schreiben. Aber wie sich das jetzt so in den Staatsexamina in den nächsten Jahren so reinfrisst, das wird man erst sehen müssen. Einstweilen wäre es gut, wenn Sie irgendwie leserlich handschreiben müssen. Wie gesagt, keine Sonntagsschrift, aber irgendwie verständlich. Allerletzter Punkt an der Stelle, was man manchmal sieht, sind so Einfügungen mit Sternchen. X1, X2, X3, hier noch was, da noch was verpackt oder an den Rand gequetscht. Sie ahnen schon, darüber freuen sich Korrektoren nicht. Sie müssen es von Amts wegen lesen. Ja? Es ist nicht so, dass das nicht gelesen werden darf, aber Sympathie holen sich damit nicht, weil es ist ein Umstand und eine Zumutung für Korrektoren, dass sie ihnen das nicht sauber präsentieren. Also im Zweifel würde ich persönlich dann lieber nochmal 5 Minuten investieren, um das Blatt neu zu schreiben. Oder ich würde, wenn ich einen Einschub habe, ein eigenes Blatt dafür hernehmen, selbst wenn ich das nicht voll beschreibe und es dann an der entsprechenden Stelle dazwischen legen, sodass die Korrektorin durchlesen kann. Und dann hat sie halt das Zwischenblatt und dann geht es aber gedanklich weiter, statt dass man irgendwie hinten auf Seite 13 sich nochmal suchen muss, was auf Seite 5 irgendwie noch mit gedanklich einzubauen ist. Das sind so die wesentlichen Punkte während des Schreibens einer Klausur. Von denen Sie vielleicht ein paar schon gehört haben, vielleicht aber noch nicht alle und wo ich Ihnen raten würde, vielleicht sogar die Semesterferien mal zu nutzen, wenn Sie nicht den verdienten Urlaub machen, dann mal einfach auf vergangene Klausuren kritisch zurückzuschauen und sich zu überlegen, was Sie da noch verbessern können. Es ist immer so, dass ein Arbeiten an dieser Methodik besser ist, als eine zurückerhaltene Klausur einfach so abzuheften und zu hoffen, dass man das dann schon beim nächsten Mal wissen wird. Also, hinten rausgesprochen, arbeiten Sie strukturiert und systematisch alles nach, was Sie an Klausuren geschrieben haben. Nutzen Sie natürlich jede Gelegenheit dazu, Klausuren, Testklausuren zu schreiben und eine Korrektur in Anspruch zu nehmen. Und versuchen Sie das, was Sie dann am Rand sehen, nicht irgendwie abzutun, weil es Ihnen schwerfällt, über eigene Fehler nachzudenken, sondern haben Sie eine Haltung der Dankbarkeit gegen Ihren Korrektor, dass er Ihnen da was dran geschrieben hat und versuchen Sie zu verstehen, was er oder sie gemeint hat. Klar, gute Korrektoren helfen Ihnen dabei, indem Sie positiv formulieren und konstruktiv Ihnen auch konkret direkt am Rand sagen, was Sie besser machen können. Manchmal sind die Korrektoren so in Zeitnot, dass sie nur was unterschlängeln und dann ist die Frage, rätseln sie selbst, ja, was könnte das denn sein, was ihn oder sie da gestört hat? Geben Sie auch aber in dieser Situation nicht auf. Ich weiß, es gibt einen Trend dazu, für Korrektoren mühsamen Trend, dass man Klausuren so korrigieren soll, dass die Korrektur aus sich heraus verständlich ist. Ich sag Ihnen mal mit dem Mund eines alten weißen Mannes, früher war das so, dass man eine Korrektur wahrscheinlich meistens nur verstehen konnte, wenn man die Lösungsskizze daneben hatte. Das war eine Zumutung dann an Sie als Klausurschreiber, dass Sie die Lösungsskizze immer noch mal daneben legen mussten und gewissermaßen selbst fahnden mussten. Warum hat der Korrektor hier einfach nur angeschlängelt? Warum findet er das irgendwie nicht gut, was ich geschrieben habe? Ich will mich da nicht rausreden, ja. Ich bemühe mich auch selbst so zu korrigieren, dass man nicht unbedingt immer die Lösungsskizze braucht. Aber so oder so, nur weil Sie eine gute Korrektur haben, die aus sich heraus einigermaßen verständlich ist, lassen Sie nicht die Lösungsskizze weg, sondern wenn Sie das nacharbeiten, wozu ich Ihnen dringend rate, nehmen Sie bitte immer die Lösungsskizze noch mit dazu und halten Sie das nebeneinander und fragen sich, wo Sie gut waren, was Sie beibehalten können und wo Sie irgendwie abgeirrt sind und aus welchen Gründen das der Fall gewesen ist. Klar, freuen Sie sich darüber, wenn ich das als Korrektor positiv formuliere. Auch da gibt es einen Trend dazu. Ich habe das neulich sogar bei LinkedIn, gab eine ganz spannende Diskussion dazu, in welcher Farbe sollte man korrigieren. Ich habe jetzt seit einiger Zeit irgendwie in Grün korrigiert, weil das Rote, gab es so ein bisschen das Feedback, das Rote wird als so kritisch und bös wahrgenommen. Ich bin jetzt inzwischen bei Pink angekommen. Das ist nicht so böse wie das Rote, aber es ist doch irgendwie gut sichtbar. Und ich bemühe mich darum, das, was ich an den Rand schreibe, positiv zu framen. Und ich weiß, dass insbesondere aus dem akademischen Mittelbau gibt es ganz, ganz viele Korrektorinnen und Korrektoren, die auch sich bemühen, nicht nur negatives Feedback an den Rand zu schreiben, sondern auch sehr, sehr instruktiv zu schreiben, was man besser machen kann. Trotzdem passen Sie auf. So positives Framing Sei es durch die Farbe des Korrekturstiftes oder dadurch, dass ich zum Beispiel sowas schreibe wie: Hier wäre es sinnvoll gewesen, eine Anfechtung nach § 123 BGB zu erwägen. Ja, das klingt total gut. Und das ist auch sicherlich so ein bisschen aktuell State of the Art. Aber Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass das bei Ihnen dann auch ankommt. Denn wenn mir die Korrektorin nur dran schreibt, es wäre sinnvoll, hier eine Anfechtung nach § 123 zu erwägen, dann ist die große Gefahr, dass der Prüfling sich denkt, ja okay, da hätte man auch über § 123 nachdenken können, aber war ja schon okay, wie ich es geschrieben habe. Und das ist so die Gefahr bei zu positiv geframtem Feedback, Kommentaren am Rand, dass der Kern der Kritik, nämlich man hätte hier unbedingt § 123 prüfen müssen, dann nicht mehr bei Ihnen ankommt. Das ist eine Gratwanderung. Für Sie beim Verstehen, aber auch für mich als Korrektor. Wie kann ich eine Klausur, die jetzt vielleicht nicht so super gut gelungen ist, so kommentieren, dass die Kritik inhaltlich ankommt und dass ich zugleich nicht den Eindruck erwecke, als wollte ich den Prüfling einfach immer nur runtermachen. Ich ahne, dass mir das nicht immer gut gelingt. Ich bemühe mich darum, auch da spielt Zeitnot häufig eine Rolle. Und so wie ich mich bemühe, würde ich Ihnen nahelegen, dass Sie auch sich bemühen, wenn Sie mal ein so positiv geframtes Feedback bekommen, dass Sie sich anschauen, ob da vielleicht doch eine Substanz hinter ist, die sich echt zu Herzen nehmen müssen, weil das ein Fehler war, weil das ein Abgehen von der Lösungsskizze war und weil man diesen Punkt hätte sehen müssen und der Punkte gebracht hätte. Und dass Sie andererseits aber auch, wenn Ihnen da jemand ein böses Wort an den Rand schreibt, vielleicht auch sich reinversetzen darin, dass diese Klausur womöglich abends um 23 Uhr korrigiert wurde, in einer Situation, wo der Korrektor vielleicht die Korrektur auch auf jemand anders hätte abschieben können, es aber selbst gemacht hat und wo es vielleicht die 23. Klausur war und irgendwie er keinen guten Tag hatte und einen Kaffee zu wenig und weiß nicht. Und Sie auch versuchen, das dann gewissermaßen nicht wegzuschieben, weil es hart formuliert ist, sondern sich bemühen, das, was vielleicht darin inhaltlich verborgen sein könnte, mit Hilfe der Lösungskizze auch für sich anzunehmen und sich daran zu verbessern. Denn am Ende des Tages geht es nur darum, dass Sie sich im Hinblick auf das Examen verbessern, bei dem, was Sie in der Klausur vielleicht gut gemacht haben, beziehungsweise eben auch nicht so gut gemacht haben. Besonderes Augenmerk an der Stelle verdienen so Wörter, die Sie sicherlich auch schon mal gelesen haben, nämlich sowas wie abwegig. Das schreibe ich selbst auch manchmal. Und das möchte ich für Sie nochmal kurz erläutern, wenn ich sowas schreibe, wie ich das meine, weil das, glaube ich, das wird einigermaßen einhellig verwendet, dieses Wort. Mir ist zum Beispiel in Erinnerung, ich glaube, im letzten Semester habe ich mal eine Hausarbeit abwegig dran geschrieben, auch bei sehr guten Kandidaten, die Besitzschutzansprüche geprüft hatten. Also, Sie wissen schon, verbotene Eigenmacht und so. In einer Situation, wo jemand nie Besitzer eines Gegenstands gewesen ist. Also, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Vielleicht... Nein, ich weiß es nicht mehr. Stellen Sie sich vor, einen Gegenstand, der vielleicht Ihnen gehört. Sie sind Eigentümerin oder Sie haben ein kaufvertragliches Recht, diesen Gegenstand übertragen zu bekommen. Aber dieser Gegenstand ist noch nie bei Ihnen angelangt. Oder wenn er bei Ihnen angelangt war, dann haben Sie den freiwillig aus der Hand gegeben. Und jetzt zu einem späteren Zeitpunkt passiert etwas Böses mit diesem Gegenstand. Aber mittelbaren Besitz muss man eher nochmal aufpassen. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten einfach nie Besitz an diesem Gegenstand gehabt. Und jetzt prüft jemand Besitzschutzansprüche wegen verbotener Eigenmacht zugunsten einer Person, die niemals Besitzer war. Das ist etwas, was ja gewissermaßen, wenn Sie sich Anspruchsgrundlagen gegenseitig erklären, dann sagen Sie sich gegenseitig hoffentlich, also Besitzschutzansprüche, 861, sowas, das ist dazu da, um die faktische Sachhoheit, die faktische Sachherrschaft über einen Gegenstand zu schützen. Naja, wenn ich die nie hatte, dann gibt es da nichts zu schützen. Und das ist so eine Situation, wo ein Korrektor abwegig dran schreibt. Was heißt das übersetzt? Das heißt nicht, Sie sind ein schlechter Prüfling, sondern das heißt, das hätten Sie besser gar nicht angeprüft. Und wenn da nichts weiter dazu steht, dann diskutieren Sie es bitte in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft oder fragen Sie nochmal beim Korrektor nach, warum das abwegig ist. Aber eigentlich, vielleicht spricht das aus diesem etwas unwirschen Ton, eigentlich, wenn da abwegig steht, ist das etwas, das sollten Sie in Ihrem Kenntnisstand, in Ihrem Semesterstand eigentlich schon gelernt haben. Das müssen Sie wissen. Das müssen Sie ganz dringend nacharbeiten. Und das brauche ich Ihnen eigentlich auch nicht mehr zu erklären. Das meint dieses Wort abwegig. Vielleicht ist das eine Contradictio in adjecto. jemand hat es falsch gemacht und dann sage ich als Korrektor hochnäsig, das brauche ich Ihnen nicht mehr erklären. Offenbar muss man es ja schon nochmal erklären. Aber diese Denke steckt dahinter. Ja, mal so rechtfertigen. Und ich meine, es sind auch in der Regel solche, wenn da abwegig steht, dann wissen Sie wahrscheinlich auch, dann ist es Ihnen in der Prüfungssituation unterlaufen. Aber Sie wissen in 90% der Fälle wahrscheinlich auch sofort, warum das abwegig ist. Und das vielleicht zur Verteidigung der Korrektoren leitet Sie dann noch am ehesten dazu, es mal bei so einem schnoddrigen Wort zu belassen. Ansonsten, wenn Sie die Lösungskizze nachgearbeitet haben, möchte ich Ihnen raten, trainieren, trainieren, trainieren. Das habe ich eingangs schon gesagt. Sowas wie ein Haftungsausschluss, wo bauen Sie den rein? Sowas fällt Ihnen auf, wenn Sie immer wieder Fälle machen und Fälle skizzieren und dann mit der Lösungskizze abgleichen. Wenn Sie da mal stolpern, es ist völlig egal. Wenn Sie im zweiten Semester mal 2 Punkte kassieren, überhaupt kein Problem. Natürlich müssen Sie dann was verbessern. Aber selbst wenn Sie im 7. Semester in der Examensvorbereitung sind, da werden Sie auch noch ein paar Mal 1 oder 2 oder 3 Punkte in den Testklausuren schreiben. Es ist völlig egal. Das Wichtigste ist, dass Sie diese Fälle machen. Lassen Sie sich also durch eine kritische Benotung, vielleicht gibt es auch mal einen Korrektor, der wirklich auch keine gute Leistung abliefert. Das wird sicherlich vorkommen und das wird auch mich mal treffen, dass ich auch sicherlich ab und an keine gute Leistung als Korrektor abgebe. Dann stehen Sie auf, richten Sie Ihre Krone und marschieren Sie weiter. Nach dem Staatsexamen fragt niemand mehr nach auch nur einer einzigen Note, die Sie vor dem Staatsexamen an der Uni geschrieben haben. Das ist alles völlig egal. Es geht allen Beteiligten, sollte allen Beteiligten tatsächlich auch nur darum gehen, wie Sie auf Fehler aufmerksam werden können, um aus diesen Fehlern zu lernen und in der Examensklausur dann diese Fehler nicht mehr zu machen. Wow, das war jetzt eine Dreiviertelstunde, die ich bei Ihnen abgeladen habe. Danke, dass Sie so lange dabei waren. Jetzt schaue ich in den Chat hinein und schaue mal, was Sie gefragt haben und gehe das von vorne bis hinten durch. Eine ganz schwierige Frage gleich am Anfang. Mache ich einen Unterschied beim letzten Versuch vor der Exmatrikulation? Ich verstehe die Frage so, ob ich großzügiger korrigiere, wenn ich weiß, diese Prüfungsleistung, wenn die nicht bestanden ist, ist die Studentin, der Student exmatrikuliert. Was weiß ich, ob ich das mache? Ehrlich gesagt, ich möchte es nicht machen. Weil das bedeutet, ich lasse gewissermaßen, wenn ich weiß, das ist hier das Ende einer 3-jährigen oder 5-jährigen Studienzeit für jemanden und dass du dieser Person 3 statt 4 Punkte gibst, das lässt sie durchfallen. Ich möchte das eigentlich machen. Nicht, weil ich hart gegenüber dieser Person sein möchte, sondern, ist auch böse zu sagen, dass ich dieser Person damit einen Gefallen tue. Aber ich glaube, selbst wenn ich so jemanden hochhebe, das ist ein fatales Signal für die Person selbst, dass sie sich irgendwo durchwurschteln kann. Für andere, die das sehen, die es dann auch gewissermaßen bis zu diesem Punkt hin treiben und bis zu diesem Punkt hin leiden, das ist vielleicht sogar noch das stärkere Argument, dass sie sich irgendwie bis zum Examen fortschleppen, auch wenn sie seit 4 Jahren wissen, Jura ist eigentlich nicht mein Ding. Das ist die Zweischneidigkeit jeglichen Durchfallens im Examen. Klar kann die einen dazu führen, dass man sagt, ich lasse alle bestehen. Aber auch das, dann hat das Examen keinen Wert mehr. Dann ist die Frage, warum machen wir das Examen überhaupt? Also ich sehe gewissermaßen immer oder bemühe mich zu sehen, nicht nur den einzelnen Personen vor mir, sondern auch die Anreize, die ich damit nach draußen sende. Und die betreffen nämlich im Zweifel viel, viel mehr Fälle. Sie haben eine ganz ähnliche Situation, die häufig diskutiert wird. War neulich noch ein Fall, der in meine nächste Fußnote reinkommt, bei mündlichen Prüfungen, wo ja häufig da für so eine Art Gnadenrecht gewährt wird. Es gab in, ich glaube, Wiesbaden jetzt einen Fall, da hat jemand ist irgendwie verhungert in der mündlichen Prüfung mit 8,92 Punkten. Und man hat sich gesagt, die Bubble sagt sich, wie könnt ihr so unmenschlich sein und diese Person nicht auf 9 Punkte raufziehen. Ich schaue auf die ganzen anderen Leute, die gewissermaßen die 9 Punkte aus eigener Kraft erreicht haben und denke mir, also erstens ist 8,92 keine so schlechte Note. Zweitens, warum dort was schenken? Die 0,1 Punkte, die man dort schenkt, müsste man allen anderen Kandidaten, ob sie 9, 10, 11 Punkte haben, auch schenken. Ich könnte das jetzt noch viel weiter ausfalten, das speichern wir für die nächste Fußnote. Aber im Grundsatz glaube ich, dass Prüfungen sind nicht der richtige Ort für Geschenke. Umso mehr sollte natürlich das Bemühen sein, einer Person die es nicht schafft, in so einer finalen Prüfung dann zu helfen und sich zu bemühen, wie kann ihr Lebensweg gut weitergehen? Ich meine ja, auch wenn ich die auf 4,05 Punkte hebe, die wird mit Jura in ihrem Leben nicht glücklich. Und andererseits natürlich aber auch schon frühzeitig während des Studiums entsprechende Signale auszusenden, dass die Leute auch schon frühzeitig erkennen können, meine Stärken liegen vielleicht außerhalb der Rechtswissenschaft. Das ist völlig legitim. Es gibt so viele tolle Menschen, die andere Sachen machen als Jura. Und da jemanden gewissermaßen hinzuschieben, dessen Skills eigentlich ganz woanders liegen, das widerstrebt mir. Und ich finde es auch unfair, nicht nur gegenüber der Allgemeinheit, sondern ich finde es auch unfair gegenüber den Studierenden schon in den ersten Semestern, sie immer nur noch auf die 4 Punkte zu heben und nie wird die Ampel auf Rot geschaltet, dann denken die, natürlich komme ich im Examen auch durch. Dann kann es ihnen eben aber mal passieren, dass sie im Examen nicht durchkommen. Deswegen bin ich eigentlich dafür, lieber einen Wert auf gute Ausbildung zu setzen und bei den Noten keine Kompromisse zu machen. Es gibt aber andere, die es anders sehen, ja, wenn sie. Ist die Frage, ob sie Glück haben, wenn sie dann mich erwischen oder ob es ihr Glück ist, jemand anders zu erwischen. Nächste Frage. Bisschen Jura vor dem Zahnarzttermin. Okay, ich hoffe, da wird nichts gezogen, sondern nur geputzt. Nächste Frage. Ich frage mich immer, was denkt sich eigentlich ein Korrektor, wenn er etwas wie abwegig an den Rand schreibt? Oho, das habe ich schon vorweggenommen, weil für mich war es ja offensichtlich nicht abwegig. Okay, dazu habe ich jetzt schon was gesagt. Ich hoffe, das war ausreichend, was ich dazu gesagt habe. Nächste Frage. Vielleicht, aber hier merke ich während der Klausur, dass ich da gerade ganz falsch abbiege. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sorgfalt walten lassen ist natürlich auch ein schönes Wort, ja. Ich würde am ehesten sagen, immer noch mal abgleichen die Aufgabenstellung mit dem, was ich da schreibe, Anspruchsziele, aber das ist meine alte Leier. Das würde idealerweise vielleicht helfen, naja, bei diesem eben gebrachten Besitzschutzbeispiel nicht. Vielleicht würde es da helfen, meine Idee mit dem anderen Leuten Anspruchsgrundlagen erklären, damit ich jedenfalls bei Anspruchsgrundlagen schneller sehe, was abwegig ist oder was nicht. Ansonsten könnte es eine Idee sein, sich ein bisschen zu immunisieren, wenn ich selbst mir nicht ganz sicher bin, ob etwas geprüft werden sollte, dass ich das dann vielleicht auch sprachlich geschickt irgendwie in die Prüfung reinbringe. Ich überlege nach einem Beispiel. Also nehmen wir an, also Drittschadensliquidation, also ein ziemlich selten geprüftes Institut eigentlich. Und wenn ich mir denke, Mensch, ist das jetzt ein Fall dafür oder ist er das nicht? Ja, dass ich dann mich bemühe, an den Voraussetzungen aus dem Gesetz oder hier aus dem Schema dran zu bleiben und nicht zu quetschen. Es ist jedenfalls kein Selbstzweck in einer Klausur, irgendwo einen Anspruch durchgehen zu lassen. Es ist auch ein valides Anspruch, absolut valides Ergebnis zu sagen, nein, A hat gegen B keine Ansprüche. Auch über eine Drittschadensliquidation kriege ich das nicht her, weil, keine Ahnung, es hier an jeglichem Anspruch fehlt, zum Beispiel, oder so etwas, ja. Also, aber das sind jetzt leider nur kleine Ideen. Ein Patentrezept dafür, dass einem ein Schnitzer unterläuft und man sich deswegen das abwegig einfängt, fällt mir aus dem Stegreif nicht ein. Wenn mir eins einfällt, würde ich es vielleicht nochmal in den Shownotes ergänzen. Jetzt lese ich mal weiter in den Chat, im Chat. Wie schwer wirkt es sich aus, wenn man den falschen Schadensersatzanspruch geprüft hat, aber die wesentlichen Punkte trotzdem drin hat? Ist nicht schön, aber auch noch kein Genickbruch, oder? Ja, das würde ich genau so schreiben, bejahen, wie Sie es gesagt haben. Also wenn Sie eine Unmöglichkeit übersehen, ja, ist nicht schön, das gibt wahrscheinlich 2, 3 Punkte Abzug, aber das, was Sie schreiben in der gleichen Prüfung zum Sachmangel, zum Vertreten müssen, ja, Sachmangel ist es dann ja nicht, ja, aber vielleicht auch zum Mitverschulden oder sowas. Das ist auf jeden Fall nicht ohne Wert und deswegen immer noch besser als, deutlich besser als nichts. Kein Genickbruch, um es mit Ihren Worten zu sagen. Wann wird die BGB-AT-Reihe fortgesetzt? Ja, es tut mir leid. Die wird fortgesetzt, aber wohl erst im Ende August. Sorry, das fällt jetzt irgendwie in die Urlaubszeit und ich habe selbst jetzt einen großen Stapel Klausuren vor meiner Brust, die ich korrigieren muss. Und Ja, wenn ich ehrlich bin, ich möchte das sorgfältig machen. Ich habe jetzt sogar begonnen, ein Dokument anzulegen, die häufigsten Fehler oder besonders charakteristische Fehler, die in der Klausur gemacht wurden, damit alle daraus lernen können. Das muss ich natürlich anonym machen, das ist zusätzlicher Aufwand. Aber für meine lieben BSB-Studierenden mache ich das natürlich gerne. Kostet Zeit, führt dazu, dass meine BGB-Abitur-Vorlesung im Moment etwas sistiert ist. Aber es geht weiter und sag mal, im laufenden Jahr kriege ich sie auf jeden Fall noch durch, und es geht aber eben nach der Sommerpause damit auf jeden Fall weiter, hoffentlich mit ungefähr einer Vorlesung pro Woche. Im Idealfall schaffe ich vielleicht sogar vor den Semesterferien sogar auch noch mehr. Die ersten 5, glaube ich, Einheiten sind online für diejenigen, die das noch brauchen oder das noch gar nicht gesehen haben. Nächste Frage. Triggerwörter, bei denen ich automatisch einen schlechten Eindruck bekomme, wenn Sie die lesen. Ganz gute Frage. Sind halt so generell so sprachliche Hinweise, ja. Also manche Leute schreiben dauernd was von vorliegend. Das ist per se kein falsches Wort. Und ich weiß auch da von Kollegen, die das gar nicht schlecht finden, weil das irgendwie so ein typisches Jurawort ist, gebrauchen sie es vielleicht nicht inflationär. Ebenso Passivformulierungen fragen sich immer, ob sie nicht auch aktivisch formulieren können. Wo relativ viele Korrektoren ein bisschen allergisch sind, sind sogenannte Kraftausdrücke. Was ist ein Kraftausdruck? Das ist ein so Wort wie offensichtlich oder zweifelsohne. Warum reagieren Korrektoren allergisch? Weil das häufig von Klausurschreibern benutzt wird in einer Situation, wo sie dann keine Argumente mehr bieten, wo aber eigentlich Argumente bitter nötig wären. Also das soll kaschieren, dass jemand um Argumente verlegen ist. Deswegen, gut, wenn Sie das Wort verwenden und dann noch Argumente bringen, besser verwenden Sie solche Allergiewörter gar nicht, sondern bringen Sie sofort Argumente für etwas, was es zu begründen gilt. Welchen Unterschied sehe ich zwischen Korrekturen im Studium und im Staatsexamen? Kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Ich glaube schon, dass Staatsexamensklausuren in der Korrektur in aller Regel ernst genommen werden von den Erstkorrektoren. Das sind also, es gab vor ein, 2 Jahren mal so eine aufsehenerregende Studie, die bei LinkedIn rumging, über die Qualität von irgendwelchen Verwaltungsrechtsklausurkorrektoren, dass das ach so weit voneinander entfernt ist und die Klausurnoten gewürfelt werden. Aus meiner Sicht empirisch absolut unbelastbar und auch auf Basis einer Untersuchungen, die gewissermaßen von fast Neukorrektoren oder jedenfalls Leuten, die nicht im Staatsexamen korrigieren würden, gemacht wurden. Und daraus wurden dann Erkenntnisse abgeleitet dafür, dass das Staatsexamen ach so ungerecht ist. Also im Staatsexamen haben Sie Leute, die mitten im juristischen Beruf stehen, die regelmäßig Klausuren korrigieren und die, glaube ich, schon um Fairness bemüht sind und denen auch keine haarsträubenden Korrekturfehler unterlaufen sollten. Das kann Ihnen Weil jeder irgendwo mal anfangen muss, und er fängt im Zweifel bei der Korrektur einer Erstsemesterklausur an, schon im ersten Semester mal passieren, ja, dass sie da so einen unmotivierten Wiss mit haben, der das nur macht, weil es ihm irgendwie aufgedrückt wurde und 100 andere Sachen zu tun hat oder einfach als Korrektor nicht besonders geeignet ist. Das kann dort passieren. Andersrum kann es Ihnen auch passieren, dass Sie dort eine besonders motivierte Wismet haben, die in Ihrer Motivation weit über das hinausgeht, was Sie im Staatsexamen von den Korrektoren und Korrektorinnen erwarten dürfen. Ja? Also ich würde sagen, die Spannbreite an der Uni ist größer. Beim Staatsexamen ist das eher vereinheitlicht. Sie haben zusätzlich im Staatsexamen die Zweitkorrektur. Die wird allerdings in den meisten Bundesländern so gehandhabt, dass es nur noch ein Abhaken ist. Das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen keine ernsthafte Korrektur mehr. Wird immer diskutiert, ob man da die Einsicht in die Vornote abschaffen sollte, damit das eine echte Zweitbenotung wird. Das würde wiederum den Aufwand steigern. Ich sehe das nicht kommen, sag ich mal. Bin gerade hergekommen. Herzlich willkommen, Max Mustermann. Wurde etwas zu Zwischenüberschriften gesagt im Examen? Reichen Gliederungsebenen oder Zwischenüberschriften? Ich habe gesagt, das ist eine Stilfrage. Entwickeln Sie dort Ihren eigenen Stil? Manche sagen so, andere sagen so. Ich persönlich bin gut gefahren, indem ich Zwischenüberschriften gemacht habe, vor diesen Überschriften eine Zeile freigelassen habe und diese Überschriften noch mit einem Lineal oder einem Geodreieck unterstrichen habe. Wie viel Zeit braucht ein Korrektor im Schnitt, um eine Klausur zu korrigieren? Am Anfang, bei den ersten Klausuren, muss man immer erst in Takt kommen. Wenn man dann im Takt ist, würde ich sagen, eine 5-Stunden-Klausur, wenn sie 16 Punkte holt, kann ich sie in 10 Minuten korrigieren. Wenn sie 2 Punkte holt, brauche ich wahrscheinlich auch eingearbeiteterweise eine Dreiviertelstunde dafür. Da sehen Sie die Unterschiede, nicht wahr? Sie bekommen natürlich keinen Punktabzug deswegen, weil es bei Ihnen länger dauert, aber da sehen Sie, dass eigentlich die Korrekturen immer, also aus meiner Warte, immer mit einem positiven Bias starten, weil es für Sie selbst besser ist, wenn Sie keine Fehler finden. Bei kürzeren Klausuren, ja, wenn Sie eine 2-3-Stunden-Klausur schreiben, sind Sie bei einer Uni und keine Staatsexamensklausur. An der Uni kommt es jedenfalls bei uns darauf an, möglichst konstruktiv zu kommentieren. Da würde ich schon sagen, braucht es mindestens eine halbe Stunde und regelmäßig auch mal eine Stunde, wenn man wirklich das auch noch abwägen mit den anderen Noten, mit Gerechtigkeit und so weiter. Kann ich Karl Englischs Einführung in das juristische Denken empfehlen? Ja, kann ich, aber es liegt lange zurück, dass ich es gelesen habe. Ansonsten, was ich sonst gerne empfehle, ist Wolf Schneider, Deutsch fürs Leben, wer an seiner Sprache arbeiten möchte. Haben Sie Erfahrung mit dem Schwierigkeitsgrad von Klausuren der Fernuni Hagen im Vergleich zu den Präsenzunis im Fach Rechtswissenschaften? Nein, habe ich nicht. Leider nicht, sorry. Aber wenn es jemand anders hat, darf er oder sie es gerne in die Kommentare reinschreiben. Der Chat, den Sie jetzt führen, der wird von mir offline genommen, sobald ich das verstetige, dieses Video. Muss ich ein sehr gutes Examen bereits im Studium ankündigen? Das tut es in der Regel. Ich würde mal sagen, wenn Sie im... Es gibt beides, ja. Also wenn Sie ein 2-Punkt-Kandidat im Studium waren, ja, dann werden Sie wahrscheinlich nicht 12 Punkte im Examen holen. Aber Sie können sehr wohl von einem mittelmäßigen Studium auf sehr gute Noten kommen. Und Sie können, wenn Sie sich selbst betrügen bei Klausuren, wenn Sie immer fuddeln und unerlaubte Hilfsmittel zur Hilfe nehmen im Studium, dann kommen Sie im Studium auf Ihre 12 Punkte, aber müssen im Examen um die Punkte kämpfen. Insofern, da ruhen Sie sich nicht zu früh aus, beziehungsweise wenn es bei Ihnen gerade nicht so gut läuft, versuchen Sie Sachen zu verbessern und dann werden Sie im Examensklausurenkurs auch merken, dass Sie besser werden. Jedenfalls dann, wenn Sie Spaß haben an juristischen Formulierungen und an Schwerpunktsetzungen und Strukturieren und Fälle lösen. Wie wirkt es sich aus, wenn man einen einfachen Schadensersatz prüft, obwohl der Schadensersatz aus dem digitalen Produktrecht der richtige wäre oder Widerruf anstatt einer Vertragsbeendigung? Starte mal mit dem letzten. Widerrufs versus Vertragsbeendigungs / Rücktritt, das ist, glaube ich, ein größeres Thema. Da ahne ich einen größeren Punkteabzug deswegen, weil wir beim Widerrufsrecht da geht es um die Vertragsabschlusssituation, wo wir eine Besonderheit haben, ja, zum Beispiel Fernabsatzgeschäft. Und bei Vertragsbeendigungs / Rücktritt geht es um ein Problem mit dem Vertragsgegenstand selbst. Das kann sich überlagern, häufig überlagert es sich nicht, weil die Fristen irgendwie, zum Beispiel die Widerrufsfrist, längst abgelaufen ist und dann kommen Sie aufs falsche Gleis. Das ist die Frage jetzt nicht Anspruchsziel, weil das Anspruchsziel ist in beiden Fällen gleich, nämlich Rückerstattung, aber da haben Sie gewissermaßen zwei sehr unterschiedliche Anspruchsgrundlagen, die eigentlich, wo denen auf der Stirn geschrieben ist, worum es geht. Und da würde ich sogar sagen, das kann meine nicht juristische Schwester, wenn ich der das einmal erkläre, kann die sofort sagen, in diesem Fall oder in den meisten Fällen ist es ein Problem mit dem Vertragsgegenstand oder ist es ein Problem oder eine Sondersituation beim Vertragsschluss. Das bedeutet, da verlieren Sie im Zweifel relativ viele Punkte. Wie wirkt es sich, das ist die zweite Teilfrage, aus, wenn Sie einfachen Schadensersatz statt Schadensersatz aus Digitalprodukterecht prüfen? Ich würde sagen, nicht so gravierend, aber auch da könnte es Punktabzug geben, denn das Digitalprodukterecht ist halt, also 327 folgende für die, die das noch nie hatten, ist halt irgendwie so ein eigener Bereich mit eigenen Anspruchsgrundlagen und falsche Anspruchsgrundlage ist grundsätzlich immer schlecht. Eine andere Frage ist, was passiert, wenn Sie aus vielleicht nicht mehr gut vertretbaren Gründen sich gegen das Digitalprodukterecht entscheiden, dann haben Sie ja vielleicht irgendwo demonstriert, dass Sie wissen, dass es in den 327 folgende eigene Anspruchsgrundlagen gibt, aber Sie haben sich trotzdem für was anderes entschieden, dann würde ich sagen, ist es eher so ein lässlicher Fehler. Wie viele Punkte Abzugs? Frage des Einzelfalls, ja? Also wenn Sie in einem krassen Rücktrittsfall voll auf Widerruf gehen, dann würde ich sagen, da kann Ihnen durchaus mal 4 Punkte abhanden kommen. Wenn Sie in einem Fall, der klar digitalprodukterechtliche Schadensersatzanspruchgrundlage haben, irgendwie auf die anderen Anspruchsgrundlagen geben, würde ich auch sagen, 3 Punkte können runtergehen, ja. Aber es ist eine Gesamtschau, ja. So eine Klausur, die misslingt mal, bei der Frage, ob dann jemand nicht besteht, ja, weil viele Punkte weggefallen sind, ist immer auch die Frage, also wie viel grundsätzliches methodisches Verständnis ist da drin, und wenn es daran scheitert, dann lässt man tatsächlich auch mal jemanden durchfallen. Wie muss man es eigentlich verstehen, wenn es heißt, da gibt es Punkteabzug? Startet jede Klausur mit 18 Punkten und jeder Fehler gibt Abzug, oder ist es eher umgekehrt? Ich möchte nicht von mir aus auf andere schließen, aber ich kann Ihnen bei mir deutlich sagen, es ist die erste Alternative. Ich bemühe mich, und ich glaube, ich mache das auch tatsächlich so, dass ich jede Klausur mit dem 18-Punkte-Mindset beginne. Ich wünsche mir das, ja, dass jede Klausur super gut ist. Und ich sehe mich selbst in der Verantwortung, auch Begründung dafür zu geben, warum ich einzelne auch nur der 18 Punkte abziehe. Also, was Sie bei mir nicht finden werden, hoffentlich, ist eine Klausur, wo alles drin steht, alles super gut, ja, und dann steht unter 15 Punkte. Das finde ich, das ist nicht schlüssig. Ja, also wenn alles super gut ist, müssen es 18 Punkte sein. Deswegen gehe ich persönlich von den 18 Punkten aus, aber es kann natürlich sein, dass sich mein Mindset schnell verändert. Ja, also in dem Fall, dass die Klausurprüfung beginnt und am Anfang wird halt, wie ich das eingangs beschrieben habe, der Vertragsschluss super genau ausgewählt, obwohl es völlig unproblematisch ist, dann rutsche ich sofort eher in das 6-Punkte-Mindset rein. Und das, glaube ich, das gilt dann wieder für alle Korrektoren. Die haben wahrscheinlich in jedem Moment der Klausurlektüre eine bestimmte Note im Kopf. Also, wenn eine Klausur 20 Seiten lang ist und Sie fragen den Korrektor auf Seite 10, wo stehst du gerade, dann sagt er wahrscheinlich, also wenn ich bisher bewerten müsste, bin ich gerade bei 11 Punkten. Ja? Und das entwickelt sich dann so rauf und runter. Gibt es tatsächlich auch, würde ich jetzt mal vergleichen, weil, weiß nicht, ob Sie Freunde aus dem ökonomischen Bereich haben, da gibt es so Tests, Sie kennen vielleicht den TOEFL-Test, ja, für englische Sprachkenntnisse, da gibt es zum Beispiel jetzt für die Wirtschaftswissenschaftler den GMAT-Test, das ist so ein wirtschaftswissenschaftlich angehauchter Intelligenztest. Da ist auch so, Sie bekommen am Anfang so mittelschwere Fragen gestellt, und wenn Sie, also der Vergleich ist ein bisschen, ich führe ihn jetzt zu Ende, aber er hinkt ein bisschen, weil ich ihn jetzt gebracht habe. Bei diesem Test bekommen Sie am Anfang mittelschwere Fragen gestellt, und wenn Sie gut sind, dann bekommen Sie dann schwere gestellt, und wenn Sie nicht so gut sind, bekommen Sie leichtere gestellt, ja. Der Unterschied zu unserer Klausur ist, jeder bearbeitet die gleiche Klausur, ob er gut oder nicht so gut gerade ist in Jura. Aber die Parallele dazu ist, dass gewissermaßen, so wie ich als Korrektor immer so eine Zwischennote im Kopf hat der GMAT-Test, das ist ein Testautomat, der hat auch jeweils im Kopf, wo kann ich diese Kandidatin gerade verorten. Und wenn Sie gewissermaßen übersetzt in unsere Jura-Welt bei 14 Punkten bereits stehen, weil Ihre ersten 4 Seiten glänzend waren, dann würde GMAT Ihnen schwerere Anschlussfragen stellen. Das macht jetzt unser Klausurwesen nicht, aber das ist trotzdem das Bias, das ich dann vielleicht bei Ihnen auf Seite 12 schon habe. Und wenn Sie da schon 14 Punkte gesammelt haben, genau, dann kann es von dort aus weiter rauf und runter gehen. Jetzt schaue ich wieder rein in den Chat. Nicht-Jura-Fächer haben Sie sich während Ihres Studiums beschäftigt? Ja, ich habe parallel ein bisschen VWL gemacht und habe das nachher sogar auch noch abgeschlossen. Ich habe das gemacht, während andere sich mit Fremdsprachen beschäftigt haben. Also es gibt ja manche, die irgendwie entweder so einen Moot-Court machen oder die eine Fremdsprachenausbildung machen, und das lag mir nicht so sehr. Da habe ich mir gedacht, irgendwie Wirtschaft interessiert dich, und bin deswegen noch zu den VWLern in die Vorlesung gegangen. Deswegen habe ich da so ein gewisses Grundwissen. Nächste Frage. Ist die Schuldrecht-ATBT-Reihe von Ihnen nach der Schuldrechtsreform entstanden? Ja, ist sie. Die ist frisch. Da finden Sie auch, bin ich ziemlich sicher, oder jedenfalls doch ist es berücksichtigt. Ziemlich sicher. Also Sie erkennen das natürlich am Sachmängelrecht und an den digitalen Produkten. Das war, was gerade online steht von, ja, Sie müssen aufpassen. Ich glaube, ich habe das alte noch online stehen, aber ich wollte es immer schon mal runternehmen. Ich meine, ich hätte aber einen Disclaimer davor gebaut, also dort, wo es abweicht. Es gibt noch eine alte Reihe von mir, die ist so 5, 6 Jahre alt, aber das, was aktuell das Neueste ist, was Sie auch über meine Startseite youtube.com/jurapodcast verlinkt haben, ist, glaube ich, ein Mitschnitt eines Grundkurses an der LMU München. Da bin ich so im Bewegbild von der grünen Tafel zu sehen, und das ist nach Schuldrechtsreform. Wie entscheiden Sie, ob es 3 oder 4 Punkte werden? Es ist auf jeden Fall, da können Sie sich Gift drauf nehmen, es ist eine sehr bewusste Entscheidung, die sich niemand leicht macht. Ich glaube, am ehesten methodisches Verständnis. Und da geht es nicht um den einzelnen Fehltritt, den einzelnen Verstoß gegen das Abstraktionsprinzip. Natürlich macht er das Durchfallen wahrscheinlicher, aber das ist jetzt nicht die eine Mine, auf die ich trete und dann ist alles vorbei, sondern wenn halt mehrfach Methodik ungut gehandhabt wird, also wenn Anspruchsziele schon nicht richtig erkannt werden oder wenn dann, keine Ahnung, beim Rücktritt ein Verschulden reingeprüft wird oder wenn, was könnte man noch machen an unschönen Dingen? Manchmal kommt man gar nicht so auf die Dinge, die dann passieren können. Also ja, sprachlich sind eher so kleine Dinge. Wenn von den Kardinalfehlern mehrere zusammenkommen, dann ist immer für mich als Korrektor die Frage, ist es vielleicht besser? Also ich weiß ja, was passiert bei den Studierenden in der Regel. Wenn sie 4 Punkte haben, heften sie ab und beschäftigen sich nicht mehr damit. Und wenn sie 3 oder 2 Punkte haben, dann müssen sie nochmal eine Schleife drehen. Und wenn es mehrere methodische Mängel sind, dann tue ich mich, glaube ich, vergleichsweise leicht zu sagen, lieber 2 oder 3 Punkte. Es gibt Kollegen, die geben niemals 3 Punkte, weil sie die Remonstration fürchten. Ich mache das schon. Aber da möchte ich einfach, dass das nochmal nachgelernt wird. Wie gehen Korrektoren damit um, wenn das Gutachten von der Lösungsskizze abweicht, aber die Argumente des Studenten gut sind? Könnte sein, dass es da keine Abzüge gibt, wenn es gut argumentiert ist. Das sollte sogar so sein, dass es da keinen Punktabzug gibt. Vielleicht sogar eher noch einen Punkt drauf, weil jemand besonders kreativ war. Keine Lösungsskizze ist perfekt. Deswegen steht auch immer über Lösungsskizzen meistens nur sowas drin wie irgendwie unverbindliche Lösungsideen. Das hat also juristische Gründe für Prüfungsanfechtungen, aber es ist tatsächlich auch, sollte so von den Korrektoren gehandhabt werden, dass man eigene Gedanken, die irgendwie methodisch vertretbar sind, auch würdigt. Wenn Sie jetzt da einen frischen juristischen, wissenschaftlichen Mitarbeiter haben, dann muss man, glaube ich, Verständnis dafür haben, dass diese Sonderwege vielleicht nicht immer mit dem letzten Verständnis mitgegangen werden, ja, sondern man da einfach aufgrund der eigenen Entwicklung als Korrektor noch am Anfang steht und eher bei der Lösungsskizze haftet. Wenn sie das durchfallen lässt, kann ich verstehen, dass sie remonstrieren. Wenn sie sagen, Mensch, dieses Argument, wenn das gewürdigt worden wäre, hätte ich 12 statt 10 Punkte, dann würde ich sagen, mein Gott, ja. Ja, gehen Sie weiter, ja. Und sollte Ihnen wahrscheinlich nicht so wichtig sein, aber wenn Sie da eine Eitelkeit haben, Sie sagen, nee, die Punkte wollen Sie alle haben, mein Gott, dürfen Sie auch da remonstrieren. Mit welchen Hilfsmitteln kann man seine Argumentationsfähigkeiten verbessern? Und allgemeinen Sprachstil verbessern. Also, ich habe schon genannt, Wolf Schneider, Deutsch fürs Leben. Ansonsten fragen Sie mal ChatGPT, wie oder Gemini oder was oder Apple Intelligence, welche Anregungen die KI Ihnen noch geben kann. Das ist sehr, sehr nützlich. Fragen Sie andere, schauen Sie auch, wie in juristischen Büchern formuliert ist, vielleicht sogar in Habilitationsschriften eher, das sind Leute, die sich also für das wissenschaftliche Schreiben auch berufsweise entschieden haben. Muss nicht alles gut sein, auch da gibt es viele Passivliebhaber. Strengen Sie Ihren eigenen Kopf an. Vielleicht so in der Regel gilt, treffende Ausdrücke und keine zu umständlichen Formulierungen. Wenn Ihre Kommilitonen, die was anderes studieren als Jura, wenn die nicht mehr verstehen, was sie sagen wollen, dann geht schon eher eine Warnlampe. Argumentationsfähigkeiten verbessern. Ich weiß, bei uns an der BSP gibt es zum Beispiel einen Debattierclub, gibt es vielleicht auch an anderen Fakultäten. Ansonsten, ja, es gibt genügend heiße politische Themen, über die Sie streiten können miteinander. Tun Sie das wirklich auch und bemühen Sie sich da vielleicht sogar eine Freude zu entwickeln, weil das mit gewisser Wahrscheinlichkeit später Ihr Beruf sein wird. Argumente, Diskussionen auszufechten. Auch zuzuhören, was die Argumente der anderen sind. Machen Sie einen Rhetorikkurs. Da wird in der Regel auch das Argumentieren geübt. Oder nehmen Sie sich selbst vielleicht mal vor, ein Statement zu irgendwas abzugeben und filmen Sie sich selbst mit Ihrer Smartphone-Kamera. Und so schwierig das ist, schauen Sie sich das nachher an und überlegen Sie, wie Ihre Körperhaltung rüberkommt, wie Ihre Argumente rüberkommen, ob man das noch stärker hätte aufbauen können. Das sind Soft Skills, ja. Viele Fakultäten vernachlässigen die, aber die sind extrem wichtig, um später beruflich erfolgreich zu sein und die können Sie nicht früh genug schulen. Wie ist es, wenn die Klausur nicht fertig ist, wegen Zeitnot? Ja, locker können Sie auch im Examen die Klausur trotzdem noch bestehen. Schön wäre es, wenn Sie dann zumindest. Also ideal ist, wenn Sie so viel Übung haben, dass Sie es frühzeitig erkennen und dann halt eben, schneller formulieren und weniger Gutachtensstil machen, ja, lieber schnell, schnell Feststellungsstil machen, im allerärgsten Notfall vielleicht am Ende sogar das Ganze mit einer Art Gliederung und einer Schnelllösung, also Plus oder so etwas, mit Verschulden Plus fortsetzen, ja, aber seien Sie nicht zu frech dabei, Ihre Aufgabe ist es eigentlich schon, eine ausformulierte Lösung hinzubekommen. Und aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, das wird eigentlich einfacher, wenn man Klausuren trainiert. Dann weiß man irgendwann nach 2/3 der Bearbeitungszeit, hoppla, das wird jetzt eng am Ende und dann wissen Sie schon, dann dürfen Sie jetzt halt keine Zeit mehr verlieren und müssen ein bisschen zügiger hinschreiben. Also in der Regel möchte ich mich zu der Aussage versteigen, wenn Sie mit der Klausur nicht fertig werden, zeugt das davon, dass Sie zu wenige Fälle vorher trainiert haben. Vielleicht ist das eine schöne Schlussfrage. Sind wirklich alle Korrektoren wohlwollend? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es immer. So wie ich Ihnen mit einem hoffentlich positiven Bias begegne, tue ich das auch gegenüber meinen Mitmenschen, Korrektorinnen und Korrektoren. Ich denke, das sind schon gute Menschen. Und zugleich alle, einschließlich meiner selbst, haben eben nicht immer einen guten Tag. Begegnen wir einander mit Nachsicht, wenn es mal so ein schlechter Tag ist, sei es auf Ihrer Seite, wenn Sie eine Klausur schreiben, sei es auf meiner Seite, wenn man korrigiert. Vor allen Dingen ist eben, dass Sie die Klausur, wo Sie schon viele Stunden hingegeben haben, dass Sie die nutzen. Es geht nicht um die einzelne Klausur. Es geht darum, dass Sie möglichst viele Fehler nicht wiederholen. Jetzt bin ich durchgekommen durch Ihren Chat und es war wahrscheinlich der längste Lifehack aller Zeiten, was vielleicht auch meiner Redseligkeit geschuldet ist. Es freut mich trotzdem, dass Sie so lange mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen weiter eine gute vorlesungsfreie Zeit. Freue mich, wenn Sie beim nächsten Lifehack wieder dabei sind. Oh, da muss ich Ihnen sagen, was das sein wird. Geplant ist von mir Freitag, der 5. September, 9 Uhr. Ich mache den YouTube-Stream soweit schon fertig, dass Sie den dann sich da schon reinhängen können. Zum Thema KI an der Uni. Künstliche Intelligenz an der Uni wird irgendwie gerade auch hinter den Kulissen sehr eifrig diskutiert. Nicht immer in einem Sinne, den ich gut finde. Umso wichtiger dazu mal ein Lifehack zu machen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie dann im September sich die nächste Fußnote zu Gemüte führen, den nächsten Lifehack zu Gemüte führen, auch in der BGB-AT-Vorlesung wieder dabei sind. Wenn Sie das, was Sie daran gut finden, anderen weitererzählen, wenn Sie das, was Sie daran schlecht finden, mir sagen, damit ich es verbessern kann, martin.fries@businessschool-berlin.de. Eine gute Zeit und bis bald.